Was für ein Bild. Wir befinden uns im Ägyptischen Museum in Kairo, Saal 3 im ersten Stock. Mitten in dem abgedunkelten Raum steht eine große, indirekt beleuchtete gläserne Vitrine. Und in dieser Vitrine sehen wir die berühmte Totenmaske von Pharao Tutanchamun. Oder richtiger Tutankhamun, was übersetzt so viel heißt wie lebendes Abbild des Gottes Amun. Amun, auch Amon, Amon oder Amen genannt, ist der Wind- und Fruchtbarkeitsgott der altägyptischen Religion. Amun galt als Hauch des Lebens, als Allesbeweger, der allem sein Leben gab. Das einfache Volk verehrte Amun deshalb meist in Widdergestalt, als Gott der Fruchtbarkeit. Die Totenmaske des Tutanchamun scheint hier im unwirklichen Licht dieses Saales regelrecht zu glühen. Wie gebannt bleiben die Besucher vor dem unwahrscheinlichen Ausstellungsstück stehen, seltsam berührt von der rätselhaften, jahrtausendealten Mystik dieses Kunstwerks. Ein lebendes Abbild des Gottes Amun, also aus purem Gold, mit blauem Lapislazuli, Türkis, blutrotem Karneol und farbiger Glaspaste abgesetzt. Auch der Berliner Student Georg Brandt und Tatjana Nolo Jung verharren an diesem Samstagmorgen vor der eindrucksvollen Totenmaske. Das junge Paar ist so gefesselt von dem Anblick des Pharaos, dass es gar nicht den schon älteren Herrn mit hellem Leinenanzug und Panamahut bemerkt, der die beiden Turteltauben sehr aufmerksam aus einer Nische heraus beobachtet. Es ist kurz vor 11 Uhr.
Boah, nicht schlecht. Muss ein Vermögen wert sein, ne? Die Maske wirkt ein bisschen wie die helle Sonne am Firmament, findest du nicht?
Ja.
Mit dem ganzen Gold?
Das soll sie wohl auch. Goldene Strahlen, Sonnenstrahlen und dazwischen der blaue Himmel aus, was ist das, Edelstein?
Tja.
Und das Gesicht des Pharao als leuchtender Stern mittendrin, der große, goldene Gott Re.
Guck mal hier hinten. Von hinten ist die Wirkung noch viel eindrucksvoller.
Oh, tatsächlich. Die Sonnenstrahlen, wie wir sie, wie wir sie bei Sonnenaufgang sehen. Unglaublich. Aber warte mal, dann schaut der gottgleiche Pharao ja von der Erde weg, in den Weltenraum. Sein Gesicht ist die Rückseite der Sonne.
Du hast recht. Jetzt müsste man nur noch die Hieroglyphen lesen können, die da auf der Rückseite eingraviert sind. Die habe ich auch noch nie gesehen. Dargestellt ist immer nur die Vorderseite der Maske, nie die Rückseite. Was die Zeichen wohl bedeuten?
Sie bedeuten eigentlich nichts anderes, als Sie beide bereits herausgefunden haben. Die Inschrift erklärt die religiösen Bezüge der Maske. Das Gold und der blaue Lapislazuli verbanden den Toten mit dem Sonnengott Re, dessen Fleisch aus Gold und dessen Haar aus blauem Lapislazuli ist. Zumindest aus der Sicht der alten Ägypter. Entschuldigen Sie, dass ich mich einfach in Ihr kleines Kolloquium einmische. Ich hörte, worüber Sie beide sprachen. Es gibt nicht viele Menschen, die mehr als das Gold in diesem unfassbaren Kunstwerk sehen und die ein Verständnis für die verborgene Symbolik haben. Das ließ mich aufhorchen. Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Mickler, Ned Mickler.
Ich heiße Georg Brandt und das ist Tatjana Jung, meine Freundin. Sind Sie Ägyptologe? Oder?
Nicht wirklich, nein. Leider. Symbolkundler würde besser passen. Eigentlich bin ich Psychiater, Seelenklempner. Da geht es ja auch immer um Symbole. So habe ich irgendwie zu den Symbolen des alten Ägypten gefunden. Ich versuche, diese Kultur zu enträtseln, wie ich bei meinen Patienten Psychosen zu ergründen versuche. Das ist mein Hobby.
Haben Sie damit Erfolg?
Bei den Psychosen meist nicht. Bei den alten Ägyptern schon. Die sind einfacher zu verstehen.
Und was für Symbole versuchen Sie jetzt gerade zu ergründen? Hier im Ägyptischen Museum?
Außer dem Symbol von zwei Turteltauben vor der Goldmaske aus dem Grab des Vogels. Ich sage es Ihnen. Ich bin dem guten Howard Carter auf der Spur. Ihm verdanken wir ja die Tatsache, all diese unglaublichen Kostbarkeiten hier in diesem Raum und auf dieser Etage des Museums bewundern zu dürfen. Wussten Sie, dass er bei seiner Suche felsenfest davon überzeugt war, Tutanchamun auch auf jeden Fall finden zu können? Fast 10 Jahre Suche. Und er hatte nie Zweifel, das Grab auch sicher zu entdecken. Was wusste er, was niemand außer ihm wusste? Woher nahm er seine Sicherheit?
Tja, und? Was glauben Sie?
Hier, schauen Sie sich dieses Foto an. Es stammt aus einer Dokumentation über die Arbeit Howard Carters. Mhm. Ich habe es von einem, sagen wir, Patienten. Es zeigt eine Karte von Carters exaktem Ausgrabungsgebiet im Tal der Könige. Erkennen Sie es?
Ja, da ist ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck, wie die Seite einer Pyramide. Und da hat er nach den Schätzen gesucht, wirklich? Sonderbar.
Oh ja, er fing in der Spitze seiner dreieckigen Parzelle an, beim Grab des Merem Ptah, also dort. Und wurde unten rechts hier beim Grab Ramses VI. Schließlich fündig. Er hat das ganze Gebiet dazwischen systematisch abgesucht und dabei über 150.000 Tonnen Sand und Geröll zur Seite schaffen lassen, bis er endlich fand, was er suchte. Aber die Frage bleibt, nach welchem System ging er vor? Wie kam er auf diese dreieckige Form?
Was spricht gegen das System Zufall? Er hat irgendwo angefangen und verbreiterte von dort ausgehend konsequent sein Ausgrabungsgebiet. Das ergibt auch ein Dreieck.
Nein, er wusste, was er tat. Carter hat als Ägyptologe beim großen Flinders Petrie gelernt. Der war ein Pedant, was systematisches Arbeiten anging. Und auch Carter ging bei seiner Arbeit immer pedantisch korrekt und systematisch vor. Aber Carter war auch von Giovanni Belzoni inspiriert, einem anderen großen Entdecker ägyptischer Altertümer. Wie dieser sprach Carter Arabisch, was kaum einer seiner Kollegen tat. Belzoni fand als erster überhaupt durch systematische Suche und nicht bloß durch Zufall ein Grab im Tal der Könige, das von Sethos dem I., das größte und prächtigste. Und er fand es angeblich, weil er Landschaften lesen konnte. Belzoni konnte sich in die Gedanken- und Ideenwelt der alten Pharaonen hineinversetzen. Dadurch gelang es ihm zu erahnen, wo die altägyptischen Könige sich hatten beerdigen lassen. So fand er ihre Gräber. Carter muss etwas Ähnliches getan haben, um Tutanchamun zu finden. Aber was?
Wenn er Belzoni nacheiferte, der Landschaften gelesen hat, wird er das wohl auch getan haben. Landschaften lesen. Und zwar im Tal der Könige. Die sind am falschen Ort, Mr. Mickler. Hier im Museum sehen Sie nur das, was Howard Carter anschließend gefunden hat. Wie er es gefunden hat, das wird wohl nur im Tal der Könige herauszubekommen sein, oder?
Da hat die hübsche Nolo ganz richtig kombiniert. Nur hat Psychiater Mickler das nicht ganz sicher auch schon vorher gewusst? Wenn ja, so kann er sein Vorauswissen jetzt sehr geschickt überspielen und die beiden jungen Leute geradezu mit seinem Vorschlag übertölpeln, doch gemeinsam das Tal der Könige westlich der Stadt Luxor zu besuchen. Niemand sollte Ägypten verlassen, ohne diesen Ort gesehen zu haben, schwärmt der so vornehm und auch seriös wirkende Mann. Eigentlich haben Georg und Nolo sowieso vor, noch ein wenig Ferien und Sightseeing in diesem aufregenden Land zu machen. Das neue kleine Rätsel um den berühmtesten Schatzfund der Welt scheint da gerade recht zu kommen. Und so haben die zwei schließlich keinerlei Bedenken, sich von ihrem neuen Bekannten zu einer anregenden und wahrscheinlich auch romantischen Bootsfahrt den Nil aufwärts Richtung Süden überreden zu lassen.